erfolgreich statt perfekt. Der Podcast von Mission Female mit perfekt unperfekten Geschichten aus dem Karriereleben und herrlich ehrlichen Einblicken führender Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Gesellschaft, Sport und Kultur. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin die Gründerin des führenden Karrierenetzwerks für Frauen, Mission Female, und ich freue mich sehr auf spannende und authentische Podcast-Folgen mit unserer Host Anaïs Cosnot, Gründerin von Happy Immo und Mission Female Member. Anaïs spricht Tacheles und Klartext mit tollen Frauen aus unserem Netzwerk sowie den Co-Autorinnen unseres Buchs Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, stronger together.
Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast, erfolgreich statt perfekt. Heute als Gast Vanessa, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Vanessa, stell dich mal kurz vor. Wer bist du, was machst du?
Ja klar, mache ich sehr gerne. Ich bin die Vanessa, ich bin 40 Jahre alt und lebe ganz in der Nähe von Karlsruhe und bin bei der Valantik, das ist eine Digitalberatung, als Geschäftsbereichsleiterin für E-Commerce verantwortlich, also für E-Commerce-Shop-Systeme. Also all das, was man heute im Internet sieht, all diese Shops, wo man entsprechend Dinge einkaufen kann.
Okay, und unser Podcast heißt ja hier Erfolgreich statt Perfekt. Was ist denn, um mal direkt hier einzusteigen, ja, was ist denn deine Story zu Erfolgreich statt Perfekt?
Genau, meine Story ist, glaube ich, ganz klar die, dass ich keinen ganz erfolgreichen Lebenslauf habe. Wenn wir so in die IT-Branche reingucken, dann kennen wir natürlich erfolgreiche Menschen, die irgendwo im IT auch gelernt haben, Entwickler sind und sich dort entwickelt haben. Ich komme aus der Geisteswissenschaft, also gar keinen IT-Background, und habe mich trotzdem irgendwo in der IT-Welt reinbewegt und nach oben bewegt. Und ja, ist immer wieder spannend, weil ich natürlich ganz oft auch dann mich dahinstellen muss und sagen muss, okay, ich habe keinen IT-Background, aber ich habe es halt schon auch geschafft, dort erfolgreich zu werden.
Und sag mal, nutzt du selber denn IT? Also musst du IT anwenden oder reicht es, wenn andere Menschen das für dich machen und du hast quasi Mitarbeiter, die das viel besser können als du?
Also ich habe auf jeden Fall Mitarbeiter, die das viel besser können als ich, und ich muss natürlich gewisse Dinge verstehen, um auch Entscheidungen treffen zu können als Bereichsleiterin. Aber was ich halt natürlich gelernt habe, ist einfach mal nachzufragen und zu sagen, pass auf, hey, stopp, ich komme nicht aus dem Bereich, erklär mir das mal kurz so, dass ich es auch verstehen kann. Und an manchen Stellen dann auch einfach ganz klar sagen muss, ich vertraue euch, weil ich habe halt auch gar keine Chance, das irgendwie zu verstehen.
Ja, das hört sich gar nicht so perfekt an, aber auf der anderen Seite hört sich es eigentlich total perfekt an, weil du kannst ja gar nicht in jedes Thema voll einsteigen können, ne? Also es ist ja total utopisch zu denken, dass du selber jedes Thema, jedes Problem perfekt lösen können musst, und daher finde ich es eigentlich ganz smart, von Anfang an so ein bisschen darüber zu schweben und von außen drauf zu schauen auf die Dinge, oder?
Ja, total. Also man muss vertrauen können und man muss halt auch ganz klar einsehen können, dass andere Menschen in ihren Bereichen definitiv auch viel besser sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Learning, was so ein bisschen auch mit dem Alter gekommen ist. Einfach weil, klar, als ich noch jung war, habe ich gedacht, ich muss das alles selber können, ich muss selber alles irgendwie entscheiden können. Und jetzt ist es schon ganz klar so, dass ich sehe, ich muss gewisse Dinge verstehen können, aber auch ganz klar den Leuten vertrauen und sagen, hey, du bist der Experte, du entscheidest.
Du sagst ja gerade, dass du das erst lernen musstest. Warum musstest du das denn erst lernen? Denn ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, oder? Ich weiß gar nicht, wie das Zitat geht, aber auf jeden Fall geht es so, dass alle seine Mitarbeiter in ihrem Bereich viel besser sein müssen als er selber. Und was glaubst du denn, warum wir, also wir alle oder viele von uns, ne, genau damit so ein Problem haben? Also warum werden wir darauf gedrillt, perfekt zu sein in allem, alles zu wissen, obwohl wir das ja gar nicht können?
Ja, also ich glaube, zum einen ist es tatsächlich manchmal auch echt ein weibliches Thema, dass wir halt echt darauf gedrillt sind, die Beste zu sein und zu zeigen, dass wir alles können und alles verstanden haben. Und auf der anderen Seite, das habe ich schon auch immer wieder gemerkt, ich befinde mich schon auch in einer Branche, die sehr männerdominiert ist, und Männer, die schon auch meistens nicht leise sind, und ich nenne es immer liebevoll Alpha-Männchen, und wo man dann halt oft das Gefühl hatte, vor allen Dingen ich in jungen jungen Jahren, dass ich mich da beweisen muss und zeigen muss, ja, ich kann das auch. Und das war für mich wirklich ein Lernprozess zu sagen, ja, ich bin gut in dem, was ich mache. Und es gibt halt Menschen, die sind in dem, was sie tun, halt auch richtig gut. Und denen muss man und will ich auch den Raum geben, die Experten an der Stelle zu sein und ganz klar zu sagen, ich bin eine Experte und ich kann die Entscheidung treffen.
Und hast du denn das Gefühl, dass du dadurch irgendwelche Nachteile hast? Oder wir haben ja, also generell, ich spreche mal so ein bisschen im Allgemeinen, ja, aber wir haben ja Angst loszulassen und eben genau Angst davor, diese Verantwortung abzugeben. Aber wenn man das dann doch macht, also du hast es ja gemacht, dann scheint das ja irgendwie erfolgreich zu sein. Hattest du da Probleme? Also hast du Probleme mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die das Gefühl haben, sie sind da irgendwie kompetenter als du oder du bist da eben in dieser, du bist da eben weniger kompetent und ist das dann ein Thema?
Ich glaube, das kann zum Thema werden und ich habe schon ein, zwei Mal schon auch die Situation gehabt, wo es dann schon so ein bisschen in Richtung Machtkampf ging, wo man dann halt einfach auch, wo ich halt einfach auch ganz klar das Gespräch mit den Menschen gesucht habe, um zu verstehen, was dahinter steckt. Also für mich war es dann vielfach wirklich die Thematik, dass es gar nicht um die Kompetenz per se ging, sondern wir wirklich uns irgendwo in einem Machtkampf befunden haben. Das kann passieren, aber man muss ganz ehrlich sagen, bei den meisten Situationen ist es ganz klar, dass ich davon nur gewonnen habe, den Menschen das Vertrauen entgegenzubringen und halt ganz klar zu sagen, du bist jetzt hier die kompetenteste Person, wenn es um das Thema geht, also go for it.
Okay, also schon mal ein ganz großer Karrieretipp für alle. Magst du was von diesen Machtkämpfen erzählen und wie du damit umgegangen bist?
Ja, klar, gerne. Also ich bin, wie gesagt, in doch einer relativ großen Männerdomäne unterwegs. Ich bin tatsächlich bei uns in unserem Bereich auch die einzige Frau, die sich als Geschäftsbereichsleiterin dort bewegt. Und für mich war es schon am Anfang dieses Thema, okay, ich muss mir jetzt hier quasi auch meinen Platz in der Reihe erkämpfen. Das war jetzt mal, sagen wir mal, das erste Gefühl. Und das war sicherlich nicht bei allen Kollegen so. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass wir alle, und da schließe ich mich ein, doch sehr karrieregetrieben sind an der Stelle und wir uns so ein bisschen mal die Zähne an manchen Stellen kurz fletschen mussten, um festzustellen, okay, wir können uns auch eigentlich alle ganz gut leiden und das passt schon ganz gut. Also es kommt immer mal wieder vor, dass ich schon erlebe, dass ich mich da auch in dieser Welt so ein bisschen zurechtfinden muss und halt auch sicherstellen möchte, dass ich aber auch ich bleibe und dass ich bin weiblich, ich bin ein emotionaler Mensch, dort auch ganz klar gesehen werde und wir letztendlich auch alle gut miteinander auskommen können und das eigentlich nicht in Machtkämpfen verlaufen muss, sondern dass jeder auch seinen Platz an dem Tisch hat und jeder auch seine Berechtigung an dem Tisch hat.
Das ist ja eigentlich, was du gerade sagst, ist ja eigentlich sowieso, das ist ja eigentlich genau der Ausgangspunkt aller Konflikte, ne? Dass jeder denkt, man müsse, er oder sie müsse um ihren Platz am Tisch kämpfen und eigentlich könnte man sagen, ne, dass also eine gute Führungskultur müsste eigentlich vermitteln, hier ist Platz für alle, der Tisch ist groß genug für alle. Und damit müssten eigentlich die meisten dieser Konflikte gelöst sein oder gar nicht entstehen können.
Ja, total. Also und ich glaube, das ist auch ein Wandel, der auch immer mehr stattfindet. Und ich muss auch sagen, in den letzten Jahren ist das meines Empfindens halt auch immer besser geworden. Und ich glaube, das ist halt auch nicht nur irgendwie ein Frau-Mann-Ding, sondern das ist ja ein allgemeines Ding, dass in der Karriere man manchmal das Gefühl hat, okay, ich muss mir jetzt hier meinen Platz erkämpfen, weil ich vielleicht nicht so gesehen werde. Und wenn man dann tatsächlich auch einfach mal mit den Menschen spricht und in den Austausch miteinander geht, merkt man auch oft, dass es gar nicht unbedingt nur der andere ist, sondern dass manchmal auch die eigene Wahrnehmung da eine Rolle mitspielt, weil man selber vielleicht, Imposter-Syndrom fällt mir dann immer wieder ein, das Gefühl hat, die anderen könnten ja denken, dass man diesen Platz dort nicht verdient hat. Und wenn man einfach offen auch miteinander spricht, glaube ich, nimmt man auch viel Konfliktpotenzial aus allen Themen heraus, weil man halt dann nicht in die Situation kommt, dass man annimmt, der andere könnte von einem denken das, sondern offene Kommunikation, miteinander reden und miteinander arbeiten.
Ja, genau. Das hört sich auch schon total anstrengend an, ne? Wenn du das so beschreibst, der andere könnte annehmen das. Genau das, also ich glaube, da geht einfach so viel Zeit flöten dafür, dass man darüber nachdenkt, was andere Menschen denken könnten. Und das macht einen selber dann total unsicher und man verliert einfach viel, Motivation und viel Zeit, die man wirklich in die Sachen stecken könnte, für die man eigentlich wirklich brennt, oder?
Ja, total. Und das ist glaube ich, auch wiederum ein Learning, was ich gelernt habe mit den Jahren, mit den Lebensjahren, die ich gesammelt habe, viel weniger irgendwie davon auszugehen, dass was andere Menschen über mich denken könnten eventuell, sondern mich davon erstmal im Grundsatz gar nicht beeindrucken zu lassen oder beeinflussen zu lassen, sondern zum einen mein Ding zu tun und wirklich auch zu mir zu stehen und zu meinem Können zu stehen und natürlich einfach auch offen mit den Menschen zu kommunizieren und mit ihnen zu sprechen, mich auszutauschen und auch wenn ich das Gefühl habe, wir haben gerade irgendwie ein Problem, das Problem einfach mal offen anzusprechen und zu fragen, okay, was ist denn unser Problem? Lass uns miteinander reden und das gemeinsam lösen.
Das ist auch was wir viel zu selten machen. Ich glaube, viel zu oft machen wir uns Gedanken darum oder denken einfach, ja, haben einfach, sehen einen Konflikt und am Ende besteht der Konflikt gar nicht oder in unserem Kopf wird der immer größer. Und darüber sprechen löst dann natürlich die meisten Themen, die man denkt, die man so hat. Ich denke gerade drüber nach, wie es mir eigentlich so ging am Anfang meiner Karriere und ich weiß noch, dass ich früher immer total darauf geachtet habe, dass jedem klar ist, was ich für eine Position habe, ja, weil ich irgendwie immer total Angst hatte, dass ich als die Praktikantin wahrgenommen werde oder dass mich jemand fragt, ob ich nicht mal Kaffee koche oder so. Und tatsächlich ist mir das aber nie passiert. Also mich hat niemand gefragt, ob ich mal den Kaffee koche. Also ich habe das, glaube ich, schon sehr hart ausgestrahlt, dass ich das auf gar keinen Fall machen werde. Und jetzt so rückblickend, oder ich war irgendwann mal Niederlassungsleiterin und dann das Erste, was ich gemacht habe, war in jedem Gespräch jedem sofort meine Visitenkarte hingeknallt, damit ihm klar ist, ich bin hier die Chefin. Und rückblickend verstehe ich schon total, warum das so war, warum ich so war, ja. Und ich beobachte das auch bei total vielen jüngeren Frauen, dass sie genau so noch agieren. Aber das ist so schade, ne? Weil jetzt, wo ich Vorständin bin, Aufsichtsrätin und insgesamt also einfach viel weiter bin in meiner Karriere, ist mir das total egal, was die Leute von mir denken. Von mir aus kann ruhig irgendjemand zu mir kommen und sich von mir Kaffee wünschen oder so, ja. Ich glaube, je jünger man ist, desto wichtiger sind einem so Machtspiele und Karrierelevel, oder?
Ja, total. Aber ich glaube, auch das ist wieder auch natürlich irgendwie schon zum Teil auch geprägt und ich hoffe, das wird immer weniger, wie wir halt erzogen werden und wie die Rollenbilder sind, die halt irgendwie ja auch schon sehr früh einfach geprägt werden. Die Mädchen, die hilfsbereit sind, die unterstützen, die Themen tun. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Angst, die jede Frau hat, die irgendwo in ihrer Karriere startet, quasi als diejenige gesehen zu werden, die dann sich da um den Kaffee kümmert. Mir ist das tatsächlich mal passiert, dass wir in einem Büro gesessen haben und ich dafür gehalten worden bin, die Praktikantin zu sein und doch mal kurz dem Klempner, der vorbeikam, zeigen sollte, warum die Toilette kaputt ist. Da habe ich entsprechend natürlich auch zickig reagiert. Im Nachgang habe ich gedacht, okay, der arme Mann konnte es ja nicht wissen. Der hat halt einfach die erste Person gefragt. Das war jetzt halt blöderweise ich. Und ja, das ist glaube ich, schon auch viel von dem geprägt, wie wir aufgewachsen sind. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich das zum Glück so ein bisschen wandelt und dass es einfach nicht mehr so ein Riesenthema ist. Ob ich jetzt quasi die Frau im Raum bin oder es ein Mann im Raum ist. Und das ist, glaube ich, auch schön zu sehen, dass wir diesen Wandel jetzt so langsam Schrittchen für Schrittchen vollziehen können.
Ja, total. Und auch Angela Merkel, ne, die man gesehen hat, wie sie eben anderen Regierungschefs den Kaffee eingeschenkt hat. Ich glaube, sowas braucht man einfach auch. Vorbilder, die in Hierarchiepositionen sind und denen trotzdem kein Zacken aus der Krone fällt, wenn sie eben Kaffee einschenken. Ja, gerade das.
Ja, total. Oder auch, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn wir in unserer Gruppe quasi einen Konflikt haben, quasi auch damit reinzugehen und zu unterstützen, den Konflikt zu schlichten. Klar ist das so ein Ding, was irgendwie eher weiblichen Personen zugeschrieben wird, Konfliktlöser und all diese Themen. Aber ich würde halt einfach behaupten, dass diese emotionale Intelligenz, die halt doch auch viele Frauen mitbringen, da ja ein Asset ist und ein guter Punkt ist. Und warum den auch nicht nutzen, um letztendlich auch zu unterstützen, um das Zusammenarbeiten noch besser zu machen. Das nutze ich halt wirklich, um zu sagen, ja, das ist eine Stärke von mir, also bringe ich sie auch mit ein.
Ja, total, das hört man hier auch, ne? Ich glaube, dass du da wahrscheinlich sehr viel zu beibringen kannst, gerade bei euch im Team. Was sind denn so deine Ziele? Wo willst du denn hin als Nächsten? Was ist so dein nächster Karriereschritt? Oder es muss eigentlich gar nicht so Karriereschritt sein, sondern Lebens, Schritt.
Genau, also ich glaube, für mich ist tatsächlich total wichtig, weiterhin auch in meinem Bereich erfolgreich zu sein und da auch das Team, was ich habe, weiterhin gut unterstützen zu können und ihnen letztendlich auch die Möglichkeit zu bereiten, sich weiterzuentwickeln. Also es ist mir halt super wichtig, dass auch mein Team letztendlich die Aufstiegsmöglichkeiten hat, die es haben möchte, egal ob es jetzt tatsächlich in meinem Team ist oder irgendwo anders, sie halt wirklich weiter zu fördern. Und wo es für mich hingeht, da bin ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen gespannt. Ich bin jetzt letztes Jahr 40 geworden. Das war für mich so ein Punkt, so das erste Innehalten von doch einem relativ großen Sprint. Meine Kinder werden irgendwie auch immer größer und gehen jetzt in die Schule. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wo mich die Reise tatsächlich hinführt.
Wieso sagst du das so mit der 40? Was fandest du krass an 40? Oder warum hat dich das zum Innehalten gebracht?
Ja, das ist total spannend. Ich habe immer hatte immer überhaupt gar kein Thema mit Alter. Also es war immer irgendwie gefühlt egal, wie alt ich war. Und für mich war es auch so, ab 30 musste ich dann immer anfangen nachzurechnen, wie alt ich denn bin. Aber irgendwie die 40 hat mich letztes Jahr echt gestresst. Also so weit, dass ich auch in Vorstellungsterminen und wenn wir irgendwie nicht einen Kandidaten oder so hatte, noch betont habe, ich bin noch 39 und ich werde erst 40. Die Zahl war für mich ein totaler Stresspunkt. Wenn ich zurückgucke, muss ich ganz klar sagen, es hat keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt 39 bin oder 40. Das Leben ist immer noch genauso, wie es vorher war. Und es ist am Ende des Tages eine Zahl.
Ja, und jetzt wirst du ja bald 41. Wie gehst du damit um? Verkraftest du das?
Ja, jetzt ist lustigerweise wieder gut, weil jetzt steht die 4 vorne. Jetzt ist es mir dann quasi wahrscheinlich bis zu 50 erstmal egal, wenn quasi dann 41, 42 da steht. Ich werde wahrscheinlich wieder nervös bei der 50, weshalb auch immer.
Okay, alles klar, bin ich gespannt. Du hast ja gerade deine Kinder erwähnt und jetzt stelle ich dir die Frage, die Männer nie gestellt wird, die uns Frauen immer nur gestellt wird, die mich aber trotzdem brennend interessiert. Wie kriegst du das hin? Du bist total erfolgreich im Job. Bist du auch erfolgreich in der Familie oder bist du da, wie machst du das? Kind und Karriere.
Kind und Karriere, genau. Es ist genau so, ne? Die wird den Männern nie gestellt, wobei ich auch hoffe, dass das auch immer mehr jetzt auch den Männern gestellt wird, weil bei uns ist es ganz klar so, ich würde behaupten, wir sind erfolgreich, wenn es um unsere Familie geht, denn meine beiden Kids haben genauso viel vom Papa als auch von der Mama, das heißt, wir teilen uns wirklich die Care-Arbeit, aber das bedeutet auch, dass es nicht immer perfekt ist. Das heißt, wir haben Oma und Opa, die uns unterstützen, wenn mal wieder beide auf Reisen sind und manchmal fällt auch mal was runter. Beispielsweise, dass uns am Freitagabend auffällt, dass diese Woche Schulferien sind. Und dann muss man halt ein bisschen kreativ werden. Und trotzdem würde ich ganz klar sagen, dass unsere kleine, feine Familie erfolgreich ist.
Oh, wie lustig. Wie toll, dass du das sagst, denn genau sowas könnte auch einfach uns passieren, ne? Und dann hat man schon ein ganz schön schlechtes Gewissen, finde ich, aber eigentlich sollte man das gar nicht haben. Das sind einfach, man hat so viele Themen im Job, im Hobbys vielleicht noch, Freunde, Kinder sowieso, also ernste Kinderthemen, ne? Und dann ist es eigentlich nicht so schlimm, dass man mal verpasst hat, dass ab Montag Ferien sind, finde ich.
Ja, genau. Also ich glaube, am Ende des Tages für uns ist immer der Gradmesser, sind die Kinder happy, sind sie zufrieden und alles andere bauen wir halt drumherum und dann passt das. Deshalb, wir sind erfolgreich, aber nicht perfekt.
Und wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr zu diesem Modell hingekommen? Ihr habt euch kennengelernt, ihr habt euch überlegt, ihr wollt Kinder kriegen und war euch direkt klar, ihr macht das alles 50-50 oder musstet ihr euch da erstmal hinschwimmen?
Wir mussten uns da tatsächlich ehrlicherweise hinschwimmen. Wir haben das erste Kind bekommen und bin dann erstmal mit 60% wieder in den Job eingestiegen und habe dann sehr schnell gemerkt, das reicht mir irgendwie nicht, ich will mehr und habe dann auf 90% erhöht, aber auf 4 Tagen quasi gesplittet und dann kam schon relativ schnell unsere zweite Tochter und nach der Elternzeit habe ich gesagt, alles klar, irgendwie funktioniert das Teilzeitmodell für mich nicht, ich will 100% arbeiten und dann haben wir das tatsächlich mal so umgesetzt. Es hat am Anfang natürlich zu Reibungen geführt und so ein bisschen zu Herausforderungen, aber irgendwann haben wir uns dann auch so eingegroovt, dass es funktioniert hat und mit der Hilfe auch von Oma und Opa und auch dem Papa, der dann ab und zu mal sagt, okay, dann bleib ich heute mal zu Hause, funktioniert es doch dann mittlerweile recht gut.
Cool. Und hast du da Tipps an andere Eltern, andere Familien, wie sie da auch hinkommen können?
Ja, also ich glaube, eine große Sache bei uns, und das ist immer so ein Tipp, den ich ganz gerne gebe, ist tatsächlich, sich ein Netzwerk zu schaffen von Menschen, die einen unterstützen können. Also sei es tatsächlich ein, zwei Babysitter an der Hand zu haben. Ich weiß, nicht alle haben Oma und Opa immer in der Nähe, dementsprechend irgendwo auf Babysitter umzuswitchen und dann natürlich auch zu schauen, immer im Gespräch zu bleiben. Also mein Mann und ich sitzen jeden Sonntagabend tatsächlich zusammen und legen die Woche übereinander und schauen, wie wir das letztendlich auch geschaukelt bekommen. Und manchmal ist es dann auch ein Handeln miteinander, dass ich halt sage, okay, ich muss da aber auf jeden Fall hin und dafür gebe ich aber dann quasi einen Nachmittag her, wo ich vielleicht irgendwie was geplant hätte. Und so, dass wir dann letztendlich dann über die Woche verhandelt haben und für beide Seiten auch ganz klar klar ist, wer wann wo ist, damit da auch bloß nichts schief geht.
Das hört sich nach einem prima Plan an und es hört sich auch genauso. Also bei uns ist es ganz ähnlich, das Verhandeln oder dieses Sonntagszusammensitzen, das kommt bei uns leider ganz oft viel zu kurz. Aber genau das ist eigentlich der Schlüssel, ne? Dass man sich zusammensetzt und schaut, wie sind die Termine und wie organisieren wir das alles. Und ich finde das cool, dass ihr das jeden Sonntag macht und euch da eben abstimmt. Dein Mann, war der auch mal in Teilzeit?
Nee, tatsächlich hat der immer in Vollzeit gearbeitet. Liegt aber auch daran, dass wir vor 6 Jahren aus der Schweiz wieder nach Deutschland zurückgezogen sind und er quasi dann den Job aus der Schweiz in Deutschland dann neu angetreten ist und da es dann einfach auch gar nicht die Möglichkeit gab zu sagen, okay, er geht mal in Teilzeit.
Okay, ich verstehe. Denn das würde vielleicht auch noch zu so einer ganz perfekten 50-50-Geschichte dazu zählen, aber das ist ja eigentlich genau das Thema, dass man ein erfolgreiches Modell hat, das eben nicht total perfekt ist. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man sich gar nicht so viel, also auch die privaten Kinderorganisationskonstellationen müssen nicht perfekt sein. Sie müssen irgendwie nur funktionieren für einen selber. Und das muss man, glaube ich, auch irgendwann mal, zu dem Punkt muss man auch einfach kommen und dann damit gut leben können, oder?
Ja, absolut. Also ne, perfekt gibt es eigentlich nie. Und am Ende des Tages ist es wirklich das, was für einen selber und für die Familie funktioniert. Und das kann für eine andere Familie total anders aussehen. Aber für uns, das Setup, wie wir es gewählt haben, funktioniert super gut. Und da dementsprechend sind wir da total happy mit. Und es ist viel Kommunikation miteinander und manchmal halt auch Kompromisse eingehen können.
Prima, Vanessa. Erfolgreich statt perfekt. Ich glaube, du hast uns hier ziemlich viele Einblicke gegeben, wie man eben unperfekt erfolgreich sein kann. Und ich fand, das war eine ganz spannende Folge. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Dankeschön.
Dann tschüss.
Tschüss.